Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, dass du, dass ihr alle wieder mit dabei seid zu dieser Folge. Heute reden wir über Steinkreise und Megalithkulturen. Ja, Stonehenge ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das sind ja uralte Steinkreise, die man da sehen kann. Und mich hat schon immer fasziniert, wenn ich das im Fernsehen gesehen habe, in den Rosamunde-Pilcher-Filmen oder auch in anderen, dass dieses Stonehenge einfach so eine Kraft ausstrahlt. Ja, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Ja, was steckt denn da dahinter? Was hat es mit diesen Steinkreisen? Was hat es damit auf sich? Heute schauen wir mal ganz genau hin und dazu haben wir unseren Steinkreisexperten Manuel Möbius natürlich wieder mit dabei. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, mein Lieber.
Hallo, mein Lieber, ich grüße dich. Ja, man muss ja sagen, ich bin ja schon mal in so einem Steinkreis gewesen und vielleicht Leute, die es auf Instagram oder auf Facebook verfolgt haben, haben das auch gesehen. Und zwar war ich im armenischen Stonehenge, was sich Zorakara nennt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Da war ich bereits drin und hatte einmal das Vergnügen, dass ich da so früh morgens war, ich weiß gar nicht so früh morgens, ich war da irgendwie um 9 Uhr ungefähr, dass dort kein Mensch war. Ich war da komplett alleine. Man muss also da vorne in so einer Schranke muss man Eintritt bezahlen. Das kostet umgerechnet 3 €. Und dann gehst du da rein, dann hast du die ganze Gegend für dich. Da gibt's auch keine Kameras, die dich beobachten. Dann konnte ich das wirklich mal genießen, ein bisschen filmen und habe das auf mich wirken lassen. Und ich muss ehrlich sagen, man muss sich darauf einlassen. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit. Denn wenn man da in einer Reisegruppe hingeht, dann sagt man so, oh, schöne große Steine, toll. Und ich glaube auch, dass jeder Zweite sagt so, ja, ich spüre eine Energie. Aber wenn man ehrlich ist, spürt man das wahrscheinlich nicht. Man muss sich wirklich darauf einlassen, am besten dort hinsetzen, auf eine Bank oder von mir aus auch auf den Boden und vielleicht auch die Augen schließen, um das wirklich zu spüren. Und dann braucht es ein bisschen Zeit, aber dann kommt man schnell an den Punkt, wo man merkt, so ja, also da ist etwas, was sich anders anfühlt. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich frage dich mal direkt, mein lieber Alex, warst du schon mal in so einem Stonehenge irgendwo, wo so ein Stein, es gibt ja viele Steinkreise auf dieser Welt, nicht nur Stonehenge.
Nein, leider nicht. Das ist es ja eben. Ich möchte das gerne mal erleben und ich habe dich ja bei Social Media da natürlich auch beobachtet und ich fand das total interessant und deswegen ist es natürlich auch schön, dass du uns heute da ein ganz tolles Skript auch mitgebracht hast und zusammengestellt hast und uns vielleicht auch ein bisschen von deiner Erfahrung berichtest. Ich finde es schon mal gut, dass du sagst, dich darauf einlassen und in Ruhe und alleine, weil genau das habe ich mir nämlich auch immer gedacht. Wenn ich da mit einer Gruppe hingehe, nehme ich das nicht so auf. Und ich tue mich sowieso in Gruppen schwerer, Dinge aufzunehmen, wie wenn ich irgendwo alleine stehe. Klingt vielleicht für manche merkwürdig, aber das ist tatsächlich bei mir so. Und deswegen ist tatsächlich auch die Überlegung, wenn ich sowas mal mache, mir dann wirklich die Zeit auch mal zu nehmen, da ganz alleine in der Stille hinzugehen.
Das kann ich dir nach meiner Erfahrung sehr empfehlen. Also ich meine, genau, die Gruppe ist immer schwierig. Wenn da andere Menschen sind, mit denen du nichts zu tun hast, dann kannst du dich natürlich viel besser abgrenzen. Das ist dann auch leichter. Da gibt es ja noch keinen, der dich blöd anschaut. Aber genau, in einer Gruppe, Gruppendynamik, die zerstört sowas einfach. Und deswegen ist es auch gut, vielleicht komplett mal selber so etwas zu machen, so etwas zu erfahren. Denn diese Steine, die sind ja etwas sehr Spannendes. Die kommen aus einer Zeit, ja, aus einer Zeit von vor mehreren tausend Jahren. Und die kommen aus einer Zeit, wo es keine motorisierten Kräne gab, sondern wo man es irgendwie geschafft hat, eine Hochkultur an Menschen, diese Steine so auszurichten. Und man stellt sich natürlich viele Fragen, wie kann das sein? Also was ist da überhaupt passiert? Ja, also Menschen haben etwas geschaffen, das viel, viel größer war als ihr eigenes Leben. Und vielleicht zeigt sich auch darin gerade diese eigentliche Faszination, also nicht im Rätsel selbst, sondern in dem, was das Rätsel in uns auslöst. Wir stehen vor einem Bauwerk, dessen genauer Zweck bis heute nicht vollständig geklärt ist, und trotzdem oder gerade deshalb spüren viele Menschen an solchen Orten etwas, das sich schwer in Worte fassen lässt. Ein Gefühl von Verbindung, von Ehrfurcht, von einer Zeitlosigkeit, die unseren durchgetakteten Alltag für einen Moment komplett aufhebt. Das hat natürlich viel mit der Sehnsucht nach dem Größeren zu tun. Gerade in einer Welt, wo sich alles immer schneller dreht, wirken diese Steine wie ein Anker. Sie erinnern uns, jetzt habe ich hier gerade wieder eine, muss ich mal ganz kurz hier raus, eine Fehlermeldung, die da gar nicht hingehört. So, ihr seht, das ist wie immer alles live on tape. So. Jetzt gehen wir wieder zurück ja, in den Text. Also, diese Steine erinnern uns natürlich daran, dass es Dinge gibt, die sich nicht in Quartalzahlen oder Sekunden messen lassen. Wer vor einem, ja, 5000 Jahre alten Steinkreis steht, der spürt oft und auch ganz unmittelbar, ich bin Teil von etwas, das lange von mir begonnen hat und auch hoffentlich lange nach mir weitergehen wird. Diese Faszination ist dabei also nicht nur romantisch verklärt, nein, sie hat auch etwas sehr Menschliches, und zwar den Wunsch, verstanden zu werden und selbst zu verstehen. Wir fragen uns, warum Menschen ohne unsere heutige Technik solche Monumente errichtet haben, und in dieser Frage steckt zugleich die Frage nach uns selbst. Also was treibt uns an, etwas zu schaffen, das über unser eigenes Leben hinausweist? Also eine schiere physische Leistung. Steine von mehreren Tonnen wurden oft über weite Strecken transportiert. Die präzise Ausrichtung vieler Anlagen an Sonnenauf- und Untergängen zu bestimmten Jahreszeiten. Das Gefühl von Kontinuität. Generationen von Menschen haben an denselben Orten Rituale vollzogen. Und die bis heute ungeklärten Fragen, die Raum für eigene Deutung und persönliche Resonanz lassen. Und vielleicht ist es am Ende gar nicht so wichtig, das letzte Geheimnis dieser Orte zu lüften. Vielleicht liegt die eigentliche Einladung darin, sich selbst zu fragen, was in uns anklingt, wenn wir von solchen Bauwerken hören oder sie besuchen. Also, was würde es bedeuten, etwas zu errichten im Außen oder im Inneren, das über die eigene Lebenszeit hinausreicht? Ja, und diese Frage begleitet uns durch die ganze heutige Folge. Ja, woher kommt das Wissen unserer Vorfahren, solche gewaltigen Monumente zu errichten? Wenn wir an die Erbauer von Steinkreisen denken, dann unterschätzen wir sie oft unbewusst. Wir stellen uns vielleicht einfache, technische, unbeholfene Menschen vor. Dabei zeigt sich beim genaueren Hinsehen ein ganz anderes Bild. Ein Wissen von Statik, Astronomie, Logistik und Gemeinschaft, das erstaunlich ausgereift war. Die großen Sarsensteine von Stonehenge stammen etwa von einem Steinbruch nur wenige Kilometer entfernt, doch die kleinen Blausteine wurden über hunderte Kilometer bewegt, vermutlich über Wasserwege, Schlitten und mit dem koordinierten Einsatz vieler Hände. Also das ist kein Zufallswerk, das ist geplantes, über Generationen weitergegebenes Wissen. Und Wissen, das mündlich weiterlebte, also ohne Schrift, wie wir sie kennen, wurde dieses Wissen vermutlich in Liedern, Ritualen und mündlichen Überlieferungen bewahrt. Und vielleicht zeigt sich gerade darin eine Weisheit, die wir heute manchmal verlernt haben, dass Wissen nicht nur in Büchern oder Datenbanken existieren muss, sondern auch in gemeinsamen Tun, im wiederholten Ritual, in der Erfahrung, die von einer Generation in die nächste weitergereicht wird. Auch die Beobachtung des Himmels spielte eine zentrale Rolle. Viele Steinkreise sind exakt auf die Sonnenwenden ausgerichtet. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Menschen über lange Zeiträume den Lauf der Sonne beobachtet, dokumentiert und in wortwörtlich Stein gegossen haben. Das erforderte Geduld, natürlich auch Systematik und eine tiefe Verbindung zum Rhythmus der Natur. Und da braucht man natürlich Kenntnisse in Statik und Balance, um tonnenschwere Steine sicher aufzustellen. Man braucht auch astronomisches Wissen über Sonnenwenden, Mondphasen und auch Jahreszyklen. Man braucht Organisationstalent, um hunderte Menschen über Jahre für ein gemeinsames Projekt zu koordinieren. Und ein spirituelles Weltbild benötigt man auch. Also das Himmel, Erde und Ahnen als miteinander verbunden sind. Ja, und wie du siehst, war dieses Wissen kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von Beobachtung, Gemeinschaft und einem tiefen Respekt vor den Kräften, die größer sind als der Einzelne. Und vielleicht ist das eine Einladung an uns, genauer hinzuschauen, geduldiger zu beobachten und dem Wissen zu vertrauen, das entsteht, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen. Ja, welche Rolle spielten Steinkreise als heilige Orte zwischen Himmel und Erde? Und da gibt es viele Archäologen und auch moderne spirituelle Deuter, die sich da in einem Punkt sehr einig sind. Steinkreise waren mehr als reine Bauwerke. Sie waren, ja, Schwellenorte, also Übergänge zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, also zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Ahnen. Und man kann sich das als eine Art steinernen Kompass vorstellen, der nicht nur die Himmelsrichtungen anzeigt, sondern auch eine innere Ausrichtung ermöglicht. Wer den Kreis betrat, der trat vielleicht bewusst aus dem Alltag heraus in einen Raum, der anderen Regeln folgte, in der Zeit und Raum halt anders erlebt wurden. Und der Kreis ist natürlich auch ein Symbol. Der Kreis hat ja weder Anfang noch Ende. Er steht für Ganzheit, für das zyklische Leben, für die Wiederkehr und Verbundenheit. Es überrascht daher nicht, dass sich diese Form der Kulturen über Jahrtausende hinweg immer wieder findet. Von den Steinkreisen Europas bis zu den Medizinrädern anderer Kulturen. Und vielleicht zeigt sich gerade darin ein universelles menschliches Bedürfnis, der Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem man sich sicher und auch zugleich verbunden fühlt. Und archäologische Funde, das sind zum Beispiel verbrannte menschliche Überreste, rituelle Gegenstände, sorgfältig angelegte Wege zu den Anlagen, die deuten darauf hin, dass diese Orte auch mit Tod, Trauer und Ahnenverehrung verbunden waren. Also der Übergang vom Leben zum Tod wurde vielleicht bewusst an einem Ort vollzogen, der selbst als Schwelle verstanden wurde. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Prozessionswege, die auf eine rituelle Nutzung der gesamten Landschaft hindeuten. Funde von Bestattungen, die auf eine Verbindung zu Tod und Ahnenverehrung hinweisen. Die kreisförmige Anlage selbst als Symbol für Ganzheit und ewige Wiederkehr und die bewusste Trennung von Innen- und Außenraum als Markierung eines heiligen Bezirks. Und vielleicht brauchten wir auch heute noch solche Schwellenorte. Nicht zwingend als Stein, aber als bewusst geschaffene Räume, in denen wir innehalten, uns erinnern und uns mit etwas Größerem verbinden können. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wo in deinem Leben gibt es so einen Ort, der für dich genau diese Funktion übernimmt? So, aber jetzt eine sehr spannende Frage und die frage ich mich auch schon immer wieder, mein lieber Alex. Wie hängen denn die Steinkreise mit Sonnenwänden und dem Lauf der Gestirne zusammen?
Ja, kaum ein Aspekt der Steinkreise fasziniert Forschende und spirituell Interessierte gleichermaßen so sehr wie ihre erstaunlich präzise Ausrichtung an den Himmel. Zur Sommer- und Wintersonnenwende fällt das Licht der aufgehenden und der untergehenden Sonne bei vielen Anlagen exakt durch bestimmte Steintore oder auf zentrale Steine. Das ist kein Zufall. Es zeigt, dass unsere Vorfahren über lange Zeiträume hinweg den Himmel beobachtet und ihr Wissen in monumentaler Form festgehalten haben. Gewissermaßen als steinernen Kalender, der weit über eine einzelne Lebensspanne hinaus Bestand hatte. Manche Forscher gehen sogar so weit, einzelne Steinkreise als astronomische Rechenwerke zu deuten, ähnlich einem frühen Computer, der Sonnen- und Mondzyklen berechnete und dabei half, Aussaat, Ernte und rituelle Feste im Jahreslauf zu verorten. Vielleicht zeigt sich gerade darin, wie eng Spiritualität und praktisches Überleben einst miteinander verwoben waren. Die Sonnenwenden markieren Wendepunkten, den kürzesten und den längsten Tag des Jahres, das Ende der Dunkelheit oder den Beginn des Lichts. In diesen Tagen an einem solchen Ort zu gehen, bedeutete wohl bewusst einen Übergang zu feiern, ein Innehalten zwischen zwei Jahreshälften, zwischen Loslassen und Neubeginn. Die Ausrichtung vieler Steinkreise auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende war sozusagen da ein ganz wichtiger Punkt und auch zusätzliche Markierungssteine, die möglicherweise als Schaltregeln für den Sonnenkalender dienten. Die bis heute jährlich stattfindenden Feiern zur Sonnenwende an solchen Orten sind natürlich da auch mit einbezogen, aber auch die Verbindung von astronomischem Wissen mit landwirtschaftlichen und rituellen Zyklen. Auch heute noch versammeln sich jedes Jahr tausende Menschen an solchen Orten, um die Sonnenwende zu erleben. Ein Beweis dafür, wie tief dieses Bedürfnis nach kosmischer Verbindung in uns verankert ist. Vielleicht lohnt es sich auch in deinem eigenen Jahr, bewusste Wendepunkte zu markieren, an denen du innehältst und nach vorne blickst. Wir geben dir jetzt wieder unseren Wegweiser-Praxistipp. Und zwar kannst du dir einen ganz eigenen Kraftkreis gestalten. Du brauchst keine tonnenschweren Steine und keine Jahrtausende Zeit, um dir einen eigenen kleinen Kraftkreis zu schaffen. Mit ein wenig Achtsamkeit und ein paar einfachen Materialien kannst du dir zu Hause oder in der Natur einen Ort gestalten, der dir als bewusster Rückzugs- und Kraftort dient. Was du brauchst, sind lediglich kleine Steine, Muscheln oder andere Naturmaterialien, die dir persönlich bedeutsam sind. Eine Kerze, wenn du magst, und vor allem etwas Zeit und Ruhe, in der du ungestört bist. Das wäre natürlich immer gut, denn letzten Endes brauchen wir diesen Ruheraum. Geh jetzt Schritt für Schritt vor. Nimm dir für diese Übung ruhig 20 bis 30 Minuten Zeit, aber erschaffe dir keinen Zeitdruck. Schritt 1. Wähle den Ort. Das heißt, du suchst dir einen Platz, in dem du dich sicher und ruhig fühlst. Im Garten, auf dem Balkon oder auch in einer Zimmerecke. Ganz egal. Schritt 2. Du reinigst dich. Räume den Ort bewusst frei von Unordnung, bevor du beginnst. Ein aufgeräumter äußerer Raum unterstützt einen klaren inneren Raum. Schritt 3. Du legst einen Kreis. Lege deine Steine oder Naturmaterialien in einem Kreis aus, so groß, dass du bequem in der Mitte sitzen oder stehen kannst. Schritt 4. Wenn möglich, richte den Kreis so aus, dass ein Stein Richtung Sonnenaufgang und einer Richtung und also eine Richtung Sonnenaufgang und eine Richtung Sonnenuntergang zeigt. Und dann kommt der 5. Schritt, das ist das Einweihen. Da setzt du dich in die Mitte, schließt deine Augen und nimmst dir einen Moment, um den Ort in Gedanken eine Bedeutung zu geben, durch Ruhe, Klarheit und Verbindung. Und jetzt ist es wichtig, den Kreis auch lebendig zu halten. Ein Kraftkreis lebt davon, immer wieder aufgesucht zu werden. Kehre regelmäßig, auch nur für wenige Minuten, an diesen Ort zurück. Mit der Zeit wird er für dich zu einem inneren Anker, den du sogar in Gedanken aufsuchen kannst, wenn du gerade unterwegs bist. Du kannst diesen Kreis auch saisonal verändern, zu den Jahreszeiten neue Naturmaterialien hinzufügen oder austauschen. So wird dein kleiner Kraftkreis zu einem lebendigen Spiegel deines eigenen Weges, ganz ähnlich wie die großen Steinkreise selbst über Jahrtausende hinweg immer wieder neu gedacht und genutzt werden. Und dann kommt die große Frage, was können denn unsere Steinkreise über den Umgang unserer Vorfahren mit Tod und Ahnen erzählen? Viele Steinkreise, gerade die in Großbritannien, liegen inmitten ausgedehnter ritueller Landschaften, die eng mit Bestattung und Totengedenken verknüpft waren. Verbrannte menschliche Überreste, Grabhügel und Prozessionswege lassen vermuten, dass diese Orte als Verbindungsglied zwischen den Lebenden und von den Verstorbenen verstanden wurden. Manche Archäologen deuten die aus Holz errichteten vergänglicheren Anlagen in der Nähe mancher Steinkreise als Orte der Lebenden, während der dauerhafte Stein den Ahnen und den Toten vorbehalten war. Stein für das Ewige, Holz für das Vergängliche, eine Symbolik, die bis heute berührt. Vielleicht zeigt sich gerade in der Erinnerung ein Umgang mit dem Tod, der uns heute manchmal fremd geworden ist. Den Tod zu begreifen, nicht als Ende, das man verdrängt, sondern als Übergang, der gemeinsam sichtbar und mit großer Sorgfalt begangen wurde. Die Errichtung solcher Monumente war selbst schon ein Akt der Trauerarbeit, ein kollektives Innehalten, das über Generationen wirkte. Diese Verbindung von Ort und Erinnerung lädt uns ein, über unseren eigenen Umgang mit Verlust nachzudenken. Wo erinnern wir uns heute bewusst an die, die vor uns waren? Welche Orte, Rituale oder Gesten schaffen wir, um Kontinuität zwischen den Generationen sichtbar zu machen? Grabhügel und Bestattungen in unmittelbarer Nähe vieler Steinkreise. Die vermutete Trennung zwischen vergänglichen Orten der Lebenden und dauerhaften Orten der Ahnen. Lange Prozessionswege als möglicher symbolischer Übergang zwischen den Welten. Das gemeinschaftliche Bauen selbst als kollektiver Trauer- und Erinnerungsprozess. Vielleicht ist die eigentliche Botschaft dieser uralten Orte: Erinnerung braucht einen Raum, damit sie lebendig bleibt. Ein Foto, ein Ritual, ein wiederkehrender Besuch an einem bestimmten Ort, all das kann heute die Funktion übernehmen, die einst dem Stein vorbehalten war. Und da fragt man sich ja immer wieder, warum ranken sich so viele Mythen und Legenden um diese Orte? Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Denn es sind Riesen, die Steine wie Kieselsteine trugen. Aber auch der Zauberer Merlin, der einen ganzen Steinkreis von Irland nach England versetzte, Druiden, die im Mondlicht geheime Rituale vollzogen. Kaum ein Ort hat so viele Legenden hervorgebracht wie die großen Steinkreise Europas. Diese Geschichten erzählen weniger etwas über die tatsächlichen Erbauer als über uns selbst, über unser tiefes Bedürfnis, das Unerklärliche mit Bedeutung zu füllen. Wo Wissen endet, beginnt die Erzählung. Und Erzählungen sind oft die älteste Form, mit der Menschen versucht haben, das Staunen über etwas Größeres in Worte zu fassen. Vielleicht zeigt sich gerade darin die eigentliche Funktion dieser Legenden. Sie sind kein Ersatzwissen, sondern ein Gefäß für all das, was Wissen allein nicht fassen kann. Ehrfurcht, Geheimnis und das Gefühl einer größeren Geschichte anzugehören. Interessant ist aber, dass viele dieser Mythen natürlich erst Jahrhunderte nach der eigentlichen Errichtung entstanden sind, also etwa die Merlin-Legende aus dem Mittelalter. Und das zeigt, jede Generation deutet diese Orte neu, entsprechend ihrer eigenen Sehnsüchte und Fragen. Auch wir heute fügen mit unserer Deutung da natürlich ein weiteres Kapitel dieser langen Geschichte hinzu. Denn Legenden um Riesen und übermenschliche Baumeister, die das Unerklärliche greifbar machen, sind erst später sozusagen entstanden. Aber auch die Merlin-Sage, die erst im Mittelalter dann mit Stonehenge letzten Endes verknüpft wurde, dann aber auch die Vorstellungen von Druiden-Ritualen, die historisch gesehen viel später entstanden sind als die Steinkreise selbst. Genauso natürlich auch moderne Deutungen, die von Alien-Theorien bis zu spirituellen Kraftorten reichen. Und vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, hier zwischen Mythos und Wissenschaft zu wählen, denn beides sind Wege, sich einem Geheimnis anzunähern. Der eine mit Messinstrumenten, der andere mit Geschichten. Welche Legende berührt dich, und das kannst du jetzt mal für dich ganz persönlich in einer meditativen Haltung, kannst du mal in dich spüren, welche Legende berührt dich am meisten, wenn du an solche Orte denkst? Oder was ist auch so der erste aufsteigende Gedanke, wenn du an solche Orte denkst? Was lösen sie in dir aus? Was fasziniert dich ganz persönlich daran? Warum zieht es dich dahin? Ist es das Andersartige? Ist es das Besondere? Ist es das Spirituelle? Oder weckt es vielleicht auch in dir sogar so eine Art Forschergeist, sodass du auch mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden gerne mal daran gehen möchtest. Also auch hier kann jeder so seinen eigenen Zugang finden zu diesen Steinkreisen und zu diesen Orten, so wie Manuel schon eingangs gesagt hat, wer die Gelegenheit hat, das mal in der Stille anzuschauen und mal auf sich wirken zu lassen, der sollte das tun und sich dann einfach auch mal einlassen. Ja, da frage ich dich, mein lieber Manuel, mal, welche Bedeutung haben denn jetzt diese Steinkreise für ganz moderne spirituelle Bewegungen, wie zum Beispiel auch den Neo-Druidismus?
Ja, eine sehr große Bedeutung, denn auch heute, also im 21. Jahrhundert, versammeln sich Menschen an Orten wie Stonehenge auf den weißen Gewändern mit Blick zur aufgehenden Sonne. Das ist also der moderne Druidismus, der im 18. und 19. Jahrhundert in England entstand. Der hat sich also auf uralte Orte als spirituelle Heimat ausgewählt und hat uralte spirituelle Orte als seine Heimat gewählt, auch wenn er historisch nicht direkt mit den ursprünglichen Erbauern verbunden ist. Und das mag auf den ersten Blick sehr paradox wirken, eine moderne Bewegung, die sich einem Jahrtausende alten Ort aneignet, dessen ursprüngliche Bedeutung wir gar nicht mehr so sicher kennen. Und doch steckt darin etwas zutiefst Menschliches, der Wunsch, an einem Ort, der spürbar bedeutungsvoll ist, die eigene Spiritualität zu verankern. Und da kann man sagen, da wird Tradition neu gedacht und vielleicht zeigt sich ja gerade darin, dass Spiritualität nie ein starres Museum ist, sondern ein lebendiger Prozess. Und der Neodruismus, der knüpft nicht an ein lückenlos überliefertes Wissen an, sondern webt aus Naturverbundenheit, Jahreskreisfesten und dem Respekt vor solchen Kraftorten etwas Neues, für unsere Zeit Passendes. Diese Bewegung erinnert uns auch daran, dass wir nicht auf eine vollständige historische Rekonstruktion angewiesen sind, um eine echte spirituelle Beziehung zu einem Ort aufzubauen. Es zählt einfach die gegenwärtige Erfahrung, also das Gefühl von Ehrfurcht, Gemeinschaft und Verbindung zur Natur, dass solche Orte auch heute noch auslösen können. Das sind zum Beispiel jährliche Zusammenkünfte zur Sommer- und Wintersonnenwende an bestimmten Kreisen, also an bestimmten Steinkreisen. Die bewusste Anknüpfung an Naturzyklen und Jahreskreisfeste, ein Verständnis von Spiritualität, das sich aus Gemeinschaft und Ritual speist, statt aus dogmatischem Wissen, und die Offenheit, alte Orte mit neuer, zeitgemäßer Bedeutung zu füllen. Und vielleicht ist genau das eine Einladung an dich. Du musst ja nicht jedes Detail der Vergangenheit kennen, um an einem besonderen Ort etwas Echtes zu empfinden. Es reicht einfach, offen und aufmerksam zu sein für das, was sich im gegenwärtigen Moment zeigt. Und das ist auch, glaube ich, das Spannende daran, dass man einfach weiß, dieser Ort hat eine bestimmte Bedeutung, und man vielleicht auch weiß, dass immer wieder Menschen in den letzten Jahrtausenden dorthin gekommen sind und vielleicht die ähnlichen Gedanken hatten wie du. Die Frage nach dem Sinn, warum haben Menschen das erstellt, warum ist man hier so verbunden? Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass man die Energie der Menschen über die Jahrtausende ja doch spüren kann. Also unsere Welt, unsere Natur, das finde ich immer ganz spannend. Das gibt es ja auch in vielen Städten. Da gibt es ja Orte, die früher sehr belebt waren, wo vielleicht lange Schlangen vor den Türen waren und die heutzutage überhaupt gar keine Bedeutung mehr haben. Wie das auch manchmal mit irgendwelchen Hypes so ist, dass Leute irgendwelche bestimmten Speisen verspeisen, die dann nach einem halben Jahr nichts mehr bedeuten. Und ich glaube, das ist sehr interessant, weil so sind wir ja auch im Wandel, und dieser Wandel, der ist für uns alle sehr gesund. Aber trotz des Wandels gibt es halt diese Orte, die nicht vergänglich sind. Man sagt ja immer, ein Diamant ist unvergänglich, aber auch Steine wie Stonehenge können unvergänglich sein, zumindest bis heute. Und die Frage ist natürlich, die hatten wir auch eingangs schon mal so ein bisschen geklärt, kann man an solchen Orten denn heute noch eine besondere Energie spüren? Und natürlich die große Frage, was sagt die Wissenschaft dazu? Viele Besucherinnen und Besucher, die berichten von einem besonderen Gefühl, wenn sie einen Steinkreis betreten, ein Gefühl einer Stille, einem Kribbeln oder einer inneren Ruhe, die sich von anderen Orten unterscheidet. Und da ist die Frage, ist das Einbildung oder auch Erwartungshaltung oder steckt da tatsächlich etwas Messbares dahinter? Und die wissenschaftliche Forschung, die ist hier sehr vorsichtig. Es gibt keine belastbaren Beweise für geheimnisvolle Energiefelder im esoterischen Sinne. Was jedoch gut belegt ist, die akustischen Eigenschaften mancher Steinkreise, etwa in einem besonderen Echo oder eine ungewöhnliche Klangresonanz zwischen den Steinen, die können tatsächlich ein intensives, fast rituelles Raumgefühl erzeugen. Ja, zwischen Messbarkeit und Erfahrung, da liegt natürlich auch vieles dazwischen, aber vielleicht zeigt sich gerade darin, dass zwei Wahrheiten nebeneinander bestehen können. Einmal die Wissenschaft, die erklären kann, warum ein Ort akustisch, visuell oder durch seine ja, schiere Monumentalität eine starke Wirkung entfaltet, was aber auch auf der anderen Seite nicht ausschließt, dass Menschen an einem solchen Ort ja eine tiefe, persönliche und für sie sehr reale spirituelle Erfahrung machen. Auch die schlichte Erwartungshaltung, die spielt natürlich eine Rolle. Also wer einen Ort als heilig oder kraftvoll ansieht, der betritt ihn natürlich mit einer anderen inneren Haltung. Aufmerksamer, offener und auch ruhiger. Und diese veränderte innere Verfassung selbst kann bereits das auslösen, was wir dann als besondere Energie deuten. Ja, also wir stellen fest, es gibt besondere akustische Eigenschaften, die in manchen Steinkreisen halt nachgewiesen wurden. Die monumentale Größe und Symmetrie, die unmittelbar auf unser Empfinden wirkt, das bewusste, oft rituelle Erwartungshaltungen, die wir halt bei uns innerlich haben, warum wir auch solche Orte aufsuchen und das kollektive Erleben in der Gemeinschaft anderer Besucherinnen und Besucher. Und am Ende ist es vielleicht weniger wichtig, ob sich eine Energie hier physikalisch messen lässt. Viel wichtiger ist die Frage, was verändert sich in mir, wenn ich mir Bewusstsein und Stille an einem solchen Ort gönne. Ja, und diese Erfahrung, die bleibt natürlich echt, und das ist auch ganz gleich, wie die Wissenschaft sie einordnet. Und dazu kann man ja als Mensch immer wieder sagen, es muss ja nicht unbedingt ein Steinkreis sein, es kann auch eine Kirche sein, die sind ja oft auch sehr alt, die Kirchen, wo man halt das Gefühl hat, dass man einen ganz besonderen Raum betritt und da geht man mit einer ganz anderen Ehrfurcht heran, als wenn man diese ganze Situation so locker nimmt, wie man zum Beispiel irgendeinen Supermarkt betritt. Und man merkt auch, dass die Menschen drumherum, und man ist ja nicht immer allein in so einem Steinkreis, hätte ja jetzt einmal Glück gehabt in meinem Leben, aber als ich dann aus diesem Steinkreis, also als ich mich so langsam davon verabschiedete, da kam mir dann so eine französische Gruppe entgegen, die dort auch reinging, und es wäre störend gewesen, hätten diese Leute jetzt diesen Steinkreis nicht ernst genommen. Also es gibt ja so bestimmte Dinge, die man alltäglich sieht, wenn man rausgeht, sieht man mittlerweile irgendwie 50% der Menschen, die irgendwelche Kopfhörer tragen. Muss ich ehrlich zugeben, zu denen gehöre ich ja leider auch. Also es ist ja, bin ja auch genauso wie viele andere. Wir sind uns ja manchmal ähnlicher, als man denkt. Aber An so einem Ort hätte ich das sehr als störend empfunden, wenn man dort viel technisches Gerät gesehen hätte. Also da ist man dann doch lieber schon back to the roots, weil man einfach so das Gefühl hat, man kann sich da so ein bisschen entspannen und man entspannt sich am besten, wenn also die digitalen Geräte ausgeschaltet sind oder zumindest erstmal nicht greifbar sind. Klar, ich habe ja auch gesagt, ich habe da auch gefilmt, natürlich mit einem technischen Gerät, das ist klar, habe das nicht irgendwie mit der Hand gedreht, den Film. Und da merkt man aber auch direkt in dieser gesamten, ich nenne es jetzt mal Schwingung, dass etwas wirklich sehr Schönes, Inneres mit einem passiert. Das hat vielleicht gar nicht mal mit diesem Ort selbst zu tun, dass der irgendetwas auslöst, sondern es ist eine Art Meditation. Und ich habe einen guten Bekannten, der hat öfters mal in Berlin vor dem Brandenburger Tor, also da, wo sich immer Hunderte von Menschen aufhalten, Meditationen gemacht und hat sich von der Außenwelt nicht stören lassen. Da habe ich mich immer gefragt, ist das eine Mutprobe, was er da macht? Weil ich stelle mir mal vor, dass die Polizei, die ja da auch oft sehr gut und deutlich guckt, was die Leute machen, ihn dann vielleicht irgendwann mal da weggenommen hätten. Aber nee, das ist nie passiert. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch der Beweis, dass wir die eigentliche Stille und die Bedeutung von bestimmten Orten in uns selber fühlen können und vielleicht auch in uns selber fühlen müssen. Und das ist, was mir dieselbe Person auch schon mal gesagt hat. Hat mir mal gesagt, selbst die Sirene eines Krankenwagens, die an einem vorbeifährt, die kann, wenn man es für sich richtig wahrnimmt, auch eine meditative Stimmung auslösen. Also man kann alles zum Vehikel einer inneren Ruhe nutzen. Also selbst den lautesten Krach. Und da muss ich ehrlich sagen, das stimmt natürlich, nur haben wenige Menschen das große Glück, diesen Zugang zu haben, weil ich wäre ja die ganze Zeit abgelenkt, wenn ich irgendwo auf dem Boden sitze, wo Hunderte von Menschen um mich herum wuseln. Aber ich glaube, das ist genau das, was wahre Spiritualität ausmacht. Also nicht immer den eigentlichen Ort, den man als heilig bezeichnet, dann auch als heilig energetisch zu spüren, sondern Orte als tolle, von mir aus auch heilige oder meditative Orte wahrzunehmen, wo wir es am wenigsten vermuten und wo es auch am schwierigsten ist, sich darauf einzulassen. Also ich glaube, wer das geschafft hat oder wer das schafft, an so einem Ort diese innere tiefe Ruhe zu spüren, der hat sicherlich sich spirituell schon weiterentwickelt, und zwar in dem Sinne, dass man nicht immer nur nach außen wirken muss, sondern für sich selbst diesen Raum der inneren Einheit und der Ruhe überall gestalten kann, ohne dass man diese Außenwelt um sich herum wahrnehmen muss. Und ich finde, das ist die größte Übung. Das ist sehr schwierig, um diese philosophischen Gedanken, die ich jetzt mal dazu habe, kurz hier zu beenden. Also nochmal ganz kurz zurück zu dem Steinkreis, in dem ich war. Der war natürlich nicht so mit so hohen Steinen wie jetzt in Stonehenge. Man kann es, wenn man mich auf Social Media sucht, kann man es noch finden, das Video, das ist da noch drauf. Sondern es waren kleinere Steine, die schon ungefähr so groß waren wie ich, 1,80, manche waren auch ein bisschen größer, manche waren kleiner. Denk mal so, der größte Stein, der wird so um die 2,50, 3 Meter gewesen sein, wo man dann auch so kleine Löcher hatte, wo man durchschauen konnte. Und diese Löcher haben natürlich mit der Sonne oder auch mit den Gestirnen im Himmel zu tun. Und da stellt man sich schon die Frage, warum ist das denn weltweit so, dass es auf der ganzen Welt verschiedene Steinkreise gibt? Und Ja, das ist auch die Frage an dich, mein lieber Alex. Es gibt ja Steinkreise weltweit. Was verbindet denn diese Steinkreise? Also von Schottland über Armenien bis in die Schweiz.
Ja, sie haben eben tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Man könnte schon sagen, eine gemeinsame Seele oder eine gemeinsame Verbindung. Und Stonehenge, muss man sagen, ist natürlich zweifellos der bekannteste Steinkreis. Doch natürlich bei weitem nicht der einzige, wie du ja auch schon gesagt hast. Von den schottischen Highlands angefangen, über die Bretagne bis in die Schweizer Soilamt finden sich tausende Maniere und Steinsetzungen, die zeigen, der Wunsch, aus Stein etwas Dauerhaftes zu schaffen, war kein regionales Phänomen, sondern ein europaweites. Interessant ist dabei, wie unterschiedlich diese Anlagen im Detail auch sind. Manche als geschlossene Kreise, andere als lange Steinreihen, wieder andere als einzelne aufrecht stehende Meniere. Und doch verbindet sie eben ein gemeinsamer Kern. Und das ist eben das, was ich so mit gemeinsamer Seele schon angedeutet habe, die bewusste, mühevolle Errichtung eines dauerhaften Zeichens in der Landschaft. Und das ist offensichtlich auch ein wirklich gemeinsames Anliegen der Menschheit gewesen. Und das zeigt sich gerade darin, dass bestimmte Bedürfnisse universell menschlich sind. Also unabhängig von Kultur, Sprache oder Zeitalter, der Wunsch, Orte zu markieren, die bedeutsam sind. Der Wunsch, sich mit dem Himmel und den Jahreszeiten zu verbinden. Der Wunsch, etwas zu hinterlassen, das die eigene Lebenszeit überdauert. Diese weltweite Verbreitung, auch außerhalb Europas, finden sich vergleichbare Monumente, lädt uns ein, über kulturelle Grenzen hinweg eine gemeinsame menschliche Sehnsucht zu erkennen. Es ist, als würde die Menschheit selbst an ganz unterschiedlichen Orten, unabhängig voneinander, auf eine ähnliche Sprache aus Stein gekommen sein. Steinkreise und Steinreihen in Schottland, England, der Bretagne und Skandinavien, Meniere und Megalithanlagen, auch in der Schweiz, etwa im, im Knonoer Amt. Vergleichbare Monumente außerhalb Europas, die auf ähnliche menschliche Bedürfnisse hindeuten. Eine gemeinsame Sprache aus Ausrichtung, Dauerhaftigkeit und ritueller Bedeutung. Vielleicht lohnt es sich, auch in der eigenen Umgebung nach solchen Spuren zu suchen. Oft liegen unscheinbare Meniere oder alte Steinsetzungen näher, als man denkt, stille Zeugen einer Sehnsucht, die Menschen seit Jahrtausenden teilen. Wie können wir jetzt das Prinzip des Heiligen Kreises in unser eigenes spirituelles Leben übertragen? Und das ist hier die Frage. Man muss also nicht unbedingt nach England oder Schottland reisen, um die Kraft eines Kreises zu erfahren. Das Prinzip selbst, ein bewusst abgegrenzter Raum, der Schutz, Konzentration und Verbindung ermöglicht, lässt sich in unseren Alltag übertragen. Ob eine Kerze, die in einem Kreis aus Steinen brennt, ein Gesprächskreis mit vertrauten Menschen oder ein bewusst markierter Meditationsplatz im eigenen Garten. Die Form des Kreises schafft überall dort, wo sie bewusst gestaltet wird, ein Gefühl von Sicherheit und Zentrierung. Vielleicht zeigt sich gerade darin, dass der Heilige Kreis weniger eine bauliche Struktur ist als eine innere Haltung. Es geht also darum, bewusst eine Grenze zu ziehen zwischen dem hektischen Außen und einem geschützten Innen, einem Raum, in dem wir uns erlauben, langsamer zu werden, zu spüren, was in uns lebendig ist. Diese Praxis lässt sich leicht in kleine Rituale übersetzen. Ein Moment der Stille zu Tagesbeginn, ein bewusst gestalteter Platz zum Innehalten, ein wiederkehrendes Ritual mit Menschen, die dir wichtig sind. Der Kreis muss nicht aus Stein sein. Er entsteht überall dort, wo wir ihm bewusst Raum geben. Einen festen Ort schaffen, der ausschließlich für Ruhe und Reflexion reserviert ist, ist sicherlich die wichtigste Voraussetzung. Kleine Rituale entwickeln, die einen Anfang und ein Ende markieren, wie zum Beispiel das Entzünden einer Kerze. Gesprächs- oder Meditationskreise mit vertrauten Menschen bewusst pflegen. Naturmaterialien wie Steine nutzen, um einen kleinen Kreis der Stille zu gestalten. Im nächsten Abschnitt zeigen wir dir dazu einen ganz konkreten Praxistipp, in dem du dir deinen eigenen kleinen Kraftkreis gestalten kannst, ganz gleich, wo du lebst. Was lehrt uns die Vergänglichkeit dieser jahrtausenden alten Bauwerke eigentlich über unser eigenes Leben? Also so beständig Steinkreise wirken, auch sie verändern sich, wie sich eben alles verändert. Steine stürzen um, Anlagen werden von der Landschaft überwuchert. Manche Monumente sind heute nur noch als Bodenverfärbung aus der Luft erkennbar. Selbst das scheinbar Ewige unterliegt dem Wandel. Vielleicht zeigt sich gerade darin eine stille, aber tiefe Leere. Beständigkeit bedeutet nicht Unveränderlichkeit. Ein Steinkreis, der 5000 Jahre überdauert, tut dies nicht, weil er sich dem Wandel entzieht, sondern weil er ihn auf seine Weise mitträgt. Verwittert, versetzt, manchmal restauriert, aber im Kern immer noch da. Beständigkeit liegt im Wandel. Und dieser scheinbaren widersprüchlichen Aussage haben wir Folgendes hinzuzufügen. Auf unser eigenes Leben lässt sich es übertragen. Denn wir verändern uns auch körperlich, emotional in unseren Überzeugungen. Und doch bleibt oft ein Kern bestehen, der uns über all die Veränderungen hinweg als wir selbst erkennbar macht. Vielleicht ist echte Beständigkeit nicht das Festhalten an einer starren Form, sondern die Fähigkeit, sich zu wandeln und dabei doch verwurzelt zu bleiben. Die Vergänglichkeit dieser Monumente erinnert uns außerdem daran, dass nichts, was wir erschaffen, für immer bestehen muss, um bedeutungsvoll zu sein. Auch ein Steinkreis, der irgendwann nur noch als Fundament im Boden sichtbar ist, hat jahrtausende lang Menschen berührt, geleitet und verbunden. Sein Wert bemisst sich nicht an ewiger Unveränderlichkeit, sondern an der Wirkung, die er entfaltet hat. Viele Steinkreise sind heute nur noch als Fragmente oder Bodenspuren erhalten. Verwitterung und Umstürze gehören von Anfang an zur Geschichte dieser Bauwerke. Restaurierungen zeigen, wie jede Generation neu mit dem Erbe der Vergangenheit umgeht. Bedeutung entsteht durch Wirkung, nicht zwingend durch ewige Unveränderlichkeit. Was in deinem eigenen Leben darf sich wandeln, ohne dass es an Bedeutung verliert? Vielleicht ist gerade die Bereitschaft loszulassen und sich neu zu formen selbst auch ein Zeichen von Beständigkeit? Welchen Wegweiser können uralte Steinkreise für unsere moderne Suche nach Sinn sein? Am Ende unserer heutigen Reise durch die Welt der Steinkreise und Megalithkulturen bleibt vielleicht die wichtigste Frage: Was können diese uralten Orte uns hier, heute, mitten in unserem modernen Leben tatsächlich mitgeben? Vielleicht ist es die Erinnerung daran, dass Bedeutung nicht immer sofort erklärbar sein muss, dass wir nicht jedes Geheimnis lösen müssen, um von etwas berührt zu werden. Steinkreise laden uns ein, mit Staunen statt mit vorschneller Erklärung durch die Welt zu gehen. Vielleicht zeigt sich beim Gang zwischen Himmel und Erde die tiefste Leere dieser Orte. Sie stehen buchstäblich zwischen Himmel und Erde, verwurzelt im Boden und zugleich ausgerichtet auf die Sonne, den Mond, die Sterne. Genau dort, zwischen Erdung und Ausrichtung nach oben, liegt vielleicht auch unser eigener spiritueller Weg, fest verwurzelt im gegenwärtigen Moment und zugleich offen für etwas Größeres. Diese uralten Bauwerke erinnern uns daran, dass Menschen zu allen Zeiten das Bedürfnis hatten, sich mit etwas zu verbinden, das über den Alltag hinausweist. Diese Sehnsucht ist nicht vergangen, sie hat nur andere Formen angenommen. Vielleicht ist unsere heutige spirituelle Suche eine direkte Fortsetzung dessen, was unsere Vorfahren in Stein gegossen haben. Die Erinnerungen, Räume, Verstaunen und Stille bewusst in unser Leben einzuladen. Die Verbindung von Erdung im Hier und Jetzt mit einer Ausrichtung auf etwas Größeres. Und das Vertrauen, dass nicht alles erklärbar sein muss, um wertvoll zu sein. Die Erkenntnis, dass unsere heutige Sinnsuche in einer sehr langen menschlichen Tradition steht. Vielleicht ist der eigentliche Wegweiser, den uns die Steinkreise mitgeben, ganz einfach. Nimm dir Zeit, innezuhalten. Richte deinen Blick zugleich nach innen und nach oben. Und vertraue darauf, dass auch dein Leben, wie jeder Stein in diesen uralten Kreisen, Teil einer größeren, sinnvollen Ordnung sein darf. Und wir machen eine ganz, ganz kurze Meditation. Jetzt noch in den letzten 2 Minuten. Komm einfach mal ganz kurz zu dir. Schließe die Augen, wenn du magst, wenn du kein Fahrzeug lenkst. Atme tief über den Bauch und lass beim Ausatmen los, was dich gerade beschäftigt. Stell dir vor, du gehst über eine weite grüne Ebene. Der Wind streicht sanft über das Gras. Über dir spannt sich ein weiter offener Himmel. In der Ferne erkennst du die großen, aufrecht stehenden Steine. Ein Kreis, gebaut von Menschen, die lange vor dir gelebt haben. Mit jedem Schritt kommst du näher. Du spürst den Boden unter deinen Füßen, fest, tragend, uralt. Vielleicht spürst du, wie mit jedem Schritt etwas in dir ruhiger wird. Nun stehst du am Rand des Kreises. Die Steine ragen ruhig und still in den Himmel. Manche von ihnen tragen Moos, andere sind glatt und warm von der Sonne. Du legst deine Hand auf einen der Steine, spürst seine Kühle, seine Ruhe, sein Gewicht. Vielleicht denkst du daran, wie viele Hände vor dir diesen Stein schon berührt haben, wie viele Menschen hier standen, so wie du jetzt stehst, mit ihren eigenen Fragen, mit ihrer eigenen Sehnsucht. Vielleicht spürst du eine leise Verbindung zu all jenen, die vor dir hier standen, zu all jenen, die nach dir hier stehen werden, ein Kreis ohne Anfang, ohne Ende, genau wie du, verwurzelt im Moment und doch Teil von etwas Größerem. Ja. Das war der Podcast der modernen Spiritualität. Heute mit der Folge Stone Age, hätte ich beinahe gesagt. Nein, mit der Folge der Steinkreise. Und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt selbe Stelle, selbe Welle. Und ich danke dir, mein lieber Manuel. Und
ich danke dir.
Ob du denn noch da bist.
Ich bin noch da. Du bist ja noch klar.
In diesem Sinne sage ich schöne Grüße aus Stuttgart.
Schöne Grüße aus Berlin. Tschüss. Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.